Ja, herzlich guten Morgen und willkommen zum Wort Gottes. Wir dürfen uns versammeln, wieder zum Namen vom Herrn Jesus. Wir sind dankbar, dass wir nicht im eigenen Auftrag da sind, sondern dass wir dürfen Tempel vom lebendigen Gott sein. Und daran wollen wir im Glauben immer wieder festhalten und uns dem bewusst sein. Ja, wir möchten heute weiterfahren mit der Auslegung zum ersten Korintherbrief. Vielleicht darf ich zu Beginn noch danken auch, es haben doch einige daran gedacht im Gebet. Usa und ich durften am Mittwoch einen Tag in der Bibelschule im Hasliberg verbringen. Ich durfte dort Lehre weitergeben. Und es ist ein großes Vorrecht, 20 junge Menschen vor sich zu haben, die wirklich den schmalen Weg der Christusnachfolge von ganzem Herzen gehen wollen, die motiviert sind, die Weisung suchen für ihr Leben. Ich durfte dort sprechen über das Festbleiben in unserer Zeit, in den Verführungen, gerade in den religiösen Verführungen, die ja so dramatisch stark um uns herum zugenommen haben. Und das große Problem ist ja, dass viele einfach es nicht realisieren. Manchmal will man es auch gar nicht so genau wissen. Und doch ist es gerade für junge Menschen so entscheidend wichtig, weil sie überall damit konfrontiert werden. Es war sehr anstrengend. Der Herr hat Gnade gegeben. Wir haben einen guten Austausch gehabt und sie waren doch sehr dankbar auch. Ja, gerade auch hier in diesem Kapitel wird das von Paulus etwas angetönt, diese Wichtigkeit auch zum Festbleiben auf dem gesunden Fundament des Wortes Gottes. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, aufgebläht oder echt. Aufgebläht oder echt. Wir wissen ja von der Gemeinde in Korinth, es war eine relativ junge Gemeinde, ungefähr wahrscheinlich fünfjährig. Also die meisten Christen waren höchstens 5 Jahre beim Glauben, als Paulus ihnen diesen Brief schreibt. Und die Gemeinde war einerseits geprägt von geistlichen Gaben. Es steht ja schon bei der Einleitung, sagt Paulus ihnen, ihr seid in allem reich gemacht. In der Gnade Gottes, in Wort und Erkenntnis reich gemacht. Und dann sagt er sogar, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Was für ein Zeugnis für diese Gemeinde. Keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Aber andererseits, auf der anderen Seite waren sie geprägt von geistlicher Unreife, von fleischlicher Gesinnung. Und das kommt gerade in diesem Kapitel auch wieder so stark zum Ausdruck. Sie waren stolz. Was ist Stolz? Stolz ist das Gegenteil eines zerschlagenen und bußfertigen Geistes. Und sie waren eingebildet. Und sie waren aufgebläht. Dieses Wort kommt, aufgebläht kommt 7-mal vor im Neuen Testament. 1-mal im Kolosserbrief und 6-mal im 1. Korintherbrief. Aufgebläht. Griechisch heißt das Fusio. Man hört es richtig, wie wenn man einen Ballon aufbläst. Fusio. Das waren sie. So beschreibt sie Paulus. Einige von diesen Christen in Korinth, man muss sich das mal vorstellen, sie schreckten nicht davor zurück, über Paulus herzufahren und sich über ihn zu erheben. Wir werden nachher sehen, das Lebenszeugnis von Paulus. Und diese unreifen, aufgeblähten Gläubigen schreckten nicht davor zurück, sich über Paulus zu erheben. Und sogar seine Berufung als Apostel in Frage zu stellen. Denken wir doch kurz an andere Gemeinden, denen er geschrieben hat. zum Beispiel auch eine andere, sehr junge Gemeinde, noch jünger wahrscheinlich als die Korinther, als sie den Brief bekamen. Zum Beispiel die Thessalonicher. Was war denn anders bei den Thessalonichern? Was würdet ihr sagen? Gemeinde in Korinth, die Thessalonicher. Es war eine ganz andere Situation in der Gemeinde in Thessalonik. Ja, sie bekamen von Paulus auch ein ganz anderes Zeugnis über die Tiefe ihrer echten geistlichen Umkehr, über die Tiefe ihrer Liebe zueinander. Es war in der ganzen Gegend von Achaia bekannt, diese junge Gemeinde in Thessalonik. Was machte denn den Unterschied aus? Ist ganz einfach. Sie waren von Anfang an bedrängt, verfolgt, bedroht. Als geistlicher Vater korrigiert Paulus jetzt in diesem ersten Korintherbrief diese Christen, die er sehr liebte, die ihm sehr am Herzen lag. Und in herzlicher Liebe unterweist er sie über die Hausordnung in der Gemeinde Gottes. Aber auch unmissverständlich gibt er ihnen Ermahnung und ruft sie zur Buße und zur Reue. Und wir lesen das durch den ganzen ersten Korintherbrief. Seine Hauptargumentation, um sie zurückzurufen auf den gesunden Weg, um sie zur Umkehr zu bewegen, sein Hauptargument ist: als Heilige Gottes gehört ihr gar nicht mehr euch selber. Ihr gehört ja gar nicht mehr euch selber. Ihr lebt und handelt, wie wenn ihr noch selber bestimmen würdet. Aber liebe Korinther, ihr gehört Christus an. Oder ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Ihr gehört nicht mehr euch selber. Ihr aber seid teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi. Das ist sein Hauptargument in der Ermahnung. So kann man diesen ganzen ersten Korintherbrief auch einteilen in Ermahnungen und Unterweisungen zu bestimmten Themen, die schön gruppiert sind durch den ganzen Brief. Und das erste große Thema betrifft hier in diesen ersten Kapiteln die Fleischlichkeit oder die fleischliche Gesinnung, die geistliche Unreife der Korinther, ihr Erhöhen von einzelnen Führern und Menschen, ihre Menschenzentriertheit, die Spaltungen, die Liebe für menschliche Weisheit und Redekunst und gleichzeitig das Fehlen von geistlichem Unterscheidungsvermögen. Im Kapitel 1 und 2 haben wir das gesehen. Und in diese Warnungen baut er dann das Thema des Richterstuhles Christi ein und das Thema der Ehrfurcht vor dem Tempel Gottes, der Gemeinde. In Kapitel 3 haben wir das ja letztes Mal gesehen. Und jetzt, in Kapitel 4, möchte er als liebender Vater durch sein eigenes Vorbild die Korinther zum Umdenken und zur Buße führen. Und wir wissen ja genau, die Korinther gibt es nicht mehr. Und der Brief ist ganz direkt an uns hier und heute gerichtet. In der Einleitung, Vers 2 im Kapitel 1, an alle, die an allen Orten den Namen Jesu anrufen, ist dieser Brief gerichtet. Und er ist heute ganz direkt an uns gerichtet, auch dieses vierte Kapitel. Ich möchte die Verse 1 bis 6 lesen in einem ersten Teil, vielleicht schon kurze Anmerkungen dazu machen. So soll man uns betrachten. Damit meint er: liebe Korinther, so folgendermaßen sollt ihr uns, mich, den Apostel Paulus und die, die mit mir sind, beurteilen. Als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. So sollt ihr uns betrachten. Als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Ein Haushalter ist ein Verwalter. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist verantwortlich für den Besitz eines anderen. Er ist verantwortlich für alles von etwas, was ihm gar nicht gehört. Und in einer solchen Situation, was ist die allerwichtigste Eigenschaft? Treue. Stellt euch vor, einen Verwalter, der untreu ist. Was das für einen Gutsbesitzer bedeutet. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist die hervorstechende Eigenschaft. Treu muss er sein, der Verwalter. Treu seinem Chef gegenüber. Nicht irgendjemandem sonst. Seinem Chef gegenüber. Das ist das Entscheidende. Vers 3. Mir aber ist es das Geringste. Wir könnten auch übersetzen, eure menschliche Beurteilung hat für mich kein Gewicht. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Das sagt der Verwalter der Geheimnisse Gottes und der Diener Christi. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Vers 4. Denn ich bin mir nichts bewusst. Paulus meint in Bezug auf seine Verwalterschaft, in Bezug auf seinen Dienst an Christus. Ich bin mir nichts bewusst. Ich kann dazu stehen, wie ich meinen Dienst ausübe. Ich stehe vor ihm und ich bin ihm verantwortlich. Und dann schreibt er, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Ich bin nicht in mir selber gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Das bleibt unter dem Schlussstrich. Der Herr beurteilt. Und jetzt Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit. Auch wieder in Bezug auf diesen Dienst. Richtet nichts an uns, den Dienern Gottes, dem Verwalter der Geheimnisse Gottes, vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Jedem das Lob von Gott zuteil werden. Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen. Um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Damit ihr euch nicht aufbläht. Über das, was geschrieben ist, hinausgehen. Ich bin sicher, dass er da auch schon diesen Brief, den er jetzt gerade schreibt, meint. Vielleicht auch Briefe von ihm, die Korinther schon hatten, die er früher geschrieben hatte, nebst natürlich auch den Schriften des Alten Testamentes. Damit ihr lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. In diesen 6 Versen warnt Paulus die Korinther, Diener Gottes nicht nach menschlichen Kriterien zu beurteilen oder sie in fleischlicher Gesinnung zu richten. Und vier Punkte kommen einem hier entgegen in diesen Versen. Erstens, Paulus lehrt, wie man Prediger oder Gemeindevorsteher betrachten oder beurteilen soll. Er gibt Anleitung dazu in Vers 1. Sie sind Diener, das Wort könnte auch übersetzt werden mit Untergebenen. Sie sind untergebene Christi. Das heißt, sie sind nicht von irgendjemandem angestellt, sondern allein von Christus. Sie sind allein von ihm beauftragt. Wie sollen wir sie beurteilen? Mit diesem Gedanken. Sie sind von Christus beauftragt. Sie sind allein seinem Wort und seinem Vorbild verpflichtet. Er ist der Gutsbesitzer. Sie sind ihm gegenüber, haben sie treu zu sein. Und man soll diese Diener Gottes, man soll sie nicht erhöhen oder verehren, aber sie als von Gott eingesetzte Diener am Leib betrachten. Das soll man tun. Sie sind eben Verwalter Gottes oder Haushalter Gottes, beziehungsweise seiner Geheimnisse. Und ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, was ein Geheimnis im Neuen Testament ist. Es ist ja immer damit eine geistliche Wahrheit gemeint, die in den Heilszeiten des Alten Testamentes noch verborgen war und jetzt aber im Neuen Testament bekannt gemacht und offenbart. Und gerade Paulus ist es, der uns die allermeisten Geheimnisse Gottes offenbart hat. Er hat die Gnade von Gott bekommen, den Auftrag. Aber in einem gewissen Sinne sind die Geheimnisse Gottes natürlich auch das ganze Glaubensgut des Neuen Testamentes. So wie auch Judas davon schreibt, schlagen diesen bekannten Vers rasch auf, Judas 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Und hier könnte man eben übersetzen für das ganze Glaubensgut des Neuen Testamentes, dass ihr für dieses Glaubensgut kämpft, das den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Es ist ein für alle Mal überliefert. Es gibt nichts daran zu verändern oder umzuinterpretieren. Und dafür sollen wir kämpfen. Das heißt auch, es ist ein Kampf. Das heißt nicht, ihr könntet, wenn es nötig ist, werdet ihr kämpfen. Nein, es ist ein Kampf. Wenn wir aufgefordert werden, dafür zu kämpfen, können wir sicher sein, dass es ein Kampf ist um dieses Glaubensgut. Das ist hier gemeint, Verwalter der Geheimnisse Gottes. Jeder Prediger und jeder Ältester ist Verwalter dieses Glaubensgutes und ist vor Gott verantwortlich, dieses Glaubensgut unverändert und in seiner Ganzheit zu lehren. Dann der Punkt 2 in diesen 6 Versen. Paulus unterweist die Korinther über die Wichtigkeit der Treue im Vers 2. Eben, Verwalterschaft und Treue sind untrennbar. Ein Haushalter oder Verwalter ist verantwortlich für den Besitz seines Chefs. Jetzt aber ist es so, dass jeder Heilige, jeder Gläubige ein Haushalter ist. Das ist logisch, das ist bekannt aus der Schrift. Jeder von uns ist ein Haushalter. in seinem persönlichen Leben, in seiner Familie, in seinem Beruf, in der Gemeinde mit den Geschwistern. Und jeder wird für sich persönlich Gott Rechenschaft darüber ablegen. Warum können wir so sicher sein, dass wir alle gemeint sind als Haushalter? Weil es viele Stellen gibt, die davon sprechen. Denken wir nur an die bekannten Gleichnisse von den Pfunden und von den Talenten. Da ist ein Edelmann, der zieht weg, um sich die Königswürde zu holen. Wir wissen, wer dieser Edelmann ist. Und er ruft seine Knechte und gibt ihnen einen Teil seines Besitzes, jedem ein Pfund. Und sagt, passt gut darauf auf, ich will es zurück, wenn ich komme. Nein, arbeitet damit. Arbeitet damit. Und dann, als er zurückkam, konnte er zwei von diesen drei Beispielen, die aufgezählt werden, konnte er sagen, im Geringsten treu gewesen. Im Geringsten bist du treu gewesen. Oder im Gleichnis von den Talenten konnte er sagen, recht so, du guter und treuer Knecht. Du guter und treuer Knecht. Wisst ihr, ich denke, wir vergessen so schnell, was unser Daseinsgrund ist. Was unser eigentlicher Beruf und Berufung ist. Wir sind diese Knechte. Arbeitet damit. Der Punkt 3, den ich erwähnen möchte. Paulus lehrt sie eben, wie sie einen Diener Gottes beurteilen sollen. Ist er Gott und dem Standard seines Wortes gegenüber treu? In seinem Leben und in seiner Verkündigung. Vers 2 bis 5 spricht davon. Paulus sagt in keiner Weise, dass ein Gläubiger nichts beurteilen soll. Ganz im Gegenteil. Wir haben es schon gelesen im Kapitel 2, Vers 15. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles. Wir lesen es dann gleich schon bald im Kapitel 5, mehrfach aufgefordert, Stellung zu beziehen, zu beurteilen und zu handeln gemäß dem Wort Gottes. Im Kapitel 6 spricht Paulus davon. Im Kapitel 14, Vers 29 spricht er davon, dass wir prüfen und beurteilen sollen und handeln entsprechend. Nein, es geht nicht darum, dass wir nichts beurteilen sollen. Aber er sagt, dass es falsch ist, Diener Gottes mit menschlicher Weisheit zu beurteilen oder gar zu richten. Im Vers 3, nach einem menschlichen Gerichtstag, nach menschlichen Kriterien. Zum Beispiel, was und wie er predigen soll oder handeln soll. Das kommt nicht in Frage. Nach menschlichen Kriterien. Es gibt einen einzigen Maßstab. Und vielmehr sollten die Korinther geistlich urteilen, gemäß den Kriterien von Gottes Wort. Von einem Diener Gottes wird nicht verlangt, dass er sich den Wünschen und Empfindungen der Menschen beugt, sondern dass er Gott und seinem Wort treu ist. Das ist der allereinzige entscheidende Maßstab. Ist er treu Gott und seinem Standard in seinem Wort gegenüber? Und ein Diener Gottes muss und kann nicht alles wissen und alle Erkenntnis haben. Aber was er erkannt hat, dessen soll er sich sicher sein und es mit Zuversicht vertreten und festhalten. Vers 3b wird es angetönt. auch beurteile ich, hinterfrage ich mich selber nicht, meine Stellung, die ich im Glauben durch den Geist Gottes empfangen habe. Ähnlich tönt es an im Philipperbrief 3, Vers 15. Vers 6, ein Diener Gottes soll auch nicht dadurch beurteilt werden, indem er mit anderen verglichen und so entweder erhöht oder heruntergemacht wird. Passiert so häufig und so rasch. Die Korinther haben sich sogar selbst gerühmt oder eben aufgebläht, weil sie scheinbar wichtigere und größere geistliche Lehrer kannten, als es Paulus für sie war. Darüber haben sie sich aufgebläht. Hey, ich kenne den, ich kenne einen anderen, der sagt das so und so. Und wir sehen daraus auch, kein Diener Gottes steht über dem Beurteiltwerden durch das Wort Gottes. Aber die Korinther richteten nach fleischlichen Kriterien wie Redegewandtheit, eloquentes Auftreten, Talent und so weiter. Das war ihr Maßstab, wie sie Diener Gottes beurteilt. Die einzige Beurteilung, die wirklich zählt, wird die unseres Herrn sein. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und so sollten wir demütig und vorsichtig sein in unserem Urteil, solange der Richterstuhl Christi noch aussteht. Geistlich und richtig zu beurteilen ist nur möglich, wie wohl? Wie ist wohl ein wirklich geistliches und richtiges Urteil nur möglich? Mit einem gedemütigten und zerschlagenen Geist. Und dank dem Wort Gottes können wir beurteilen, zum Beispiel, ob die Lehre und das Handeln eines Diener Gottes biblisch ist. Aber wir können nicht die Geheimnisse und Absichten in seinem Herzen beurteilen. Das können wir nicht. Und als vierter Punkt noch zu diesen Versen lehrt Paulus noch einmal ganz wichtige Wahrheiten über den Richterstuhl Christi. Er nimmt sozusagen das Thema von Kapitel 3 noch einmal auf im Vers 5. Wir können einige wichtige Punkte dazu erwähnen. Gemäß diesem Vers, er wird stattfinden, diese Beurteilung, diese Qualifizierung, dieser Richterstuhl Christi, nachdem der Herr Jesus gekommen ist, um seine Braut zu holen. Bis der Herr kommt und dann wird er ans Licht bringen und offenbar machen. Und der Richterstuhl wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen. In diesem Leben jetzt können wir ja vieles vor den Menschen verbergen. Aber an jenem Tag wird alles offenbar werden. Was für ein großes Geschenk, dass wir jetzt schon alles ins Licht Gottes bringen dürfen. Vergebung empfangen und er es im tiefsten Meer versenkt, wo es nie mehr hervorgeholt wird. Welch ein großes Vorrecht für uns. Was ist dabei die wichtigste Herzenshaltung? Ich werde nicht müde, es zu sagen. Herr, beschenke mich, erhalte mir ein bußfertiges Herz. Der Richterstuhl wird die Gedanken und Motive des Herzens offenbaren. Wie war das bei Ananias und Sapphira? Ihr Herz kam sofort ans Licht. Wir wissen alle, heute ist es nicht mehr so. Heute ist es nicht mehr so. Wir können uns fragen, ist das nur zu unserem Guten, dass das nicht mehr so ist? Wie viele ebenso verdorbene Motive wurden seit Ananias und Sapphira in den Herzen behalten und nicht gerichtet in diesem Leben? In diesem Leben. Herr, schenke mir ein bußfertiges Herz. Ich soll meine Motivation immer wieder prüfen, sagt uns dieser Vers auch. Warum diene ich dem Herrn? Warum gehe ich zur Gemeinde? Warum gebe ich Zeugnis und verteile Schriften? Möchte ich Menschen gefallen, Lob von ihnen oder von meinem Herrn? Jedem wird dann Lob zuteil werden. Von Gott und nicht oder nicht mehr von Menschen. Von Gott. Und ist das nicht ein gewaltiger Beweis der Gnade, Treue und Liebe unseres Herrn, dass das hier so steht? Dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das heißt doch auch, dass er eben mächtig genug ist, dass er treu ist und in uns, in seinen Heiligen, das gute Werk vollenden wird. Philipper 1, Vers 6. So, dass wir sogar, unvorstellbar, aber es steht geschrieben, so, dass wir unverklagbar sein dürfen am Tag unseres Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 8. Unverklagbar werden wir vor ihm sein dürfen. Ich möchte weiterlesen von Vers 7 an. Denn bis Vers 13 ungefähr. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Zum Abschaum aller bis jetzt. Auf eine ganz spezielle Art und Weise macht Paulus hier die Korinther auf ihre Einbildung und auf ihre Selbsttäuschung aufmerksam, aber sehr unmissverständlich. Indem er seinen Weg mit dem Herrn und seine Haltung mit derjenigen der Korinther vergleicht. Und das sehen wir, es klafft weit auseinander, weit auseinander. Und genau so klafften offensichtlich auch bei den Korinthern das Maß der Geistesgaben und der Geistesfrucht. Der Geistesfrucht auseinander. Vers 7, eben diese Frage. Wer gibt dir den Vorzug? Oder wer bestätigt dich in deiner Haltung? Allen geistlichen Segen haben sie ja empfangen. Einfach so empfangen. Ohne eigenes Dazutun. Aber statt, dass dies sie gedemütigt hätte, machte es sie aufgeblasen. Fusio. Eingebildet. Von sich selber. Auch die gewonnenen Pfunde und Talente und die Geistesfrucht, sie kommen auch von unserem Herrn. Und wir dürfen sie empfangen. Aber sie entstehen in einem gedemütigten und zerschlagenen, schwachen, irdischen Gefäß. Dort wachsen diese Dinge. Der Herr Jesus selber sagt, kommt und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann sehen wir in diesen Versen 8 bis 10, wie Paulus, und wir dürfen nie vergessen, der eigentliche Schreiber ist der Herr Jesus selber, der Geist Gottes. Wie der Herr Jesus selber sehr deutlich wird in diesen Versen. Er wird sehr, sehr deutlich. Er führt ihnen ihre unerhörte Einbildung und Selbsttäuschung vor. Und wir werden sofort an die Gemeinde von Laodicea erinnert. Bei diesem Vers 8. Schlagen wir doch auf, Offenbarung 3. Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Die Antwort des Herrn Jesus ist, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Paulus tadelt die Korinther, weil sie sich aufführten, wie wenn sie schon zur Herrschaft gelangt wären. Vor ihm, Paulus, und vor den anderen Aposteln. Wisst ihr, das ist überhaupt nicht neu. Das ist genau das, wo wir heute konfrontiert sind. Die sogenannte Herrschaftstheologie. Der Dominionismus. Diese Haltung frisst um sich wie ein Krebsgeschwür in unserer Zeit, in der evangelikalen Christenheit. Wir sollen die Macht ergreifen auf allen Gesellschaftsebenen. Politik, Kultur, Bildung und so weiter. Und das Reich Gottes aufrichten. Wir sollen die Macht ergreifen. Es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir informiert sind über diese Abläufe, die vor sich gehen um uns herum. Bitte informiert euch auch über diese Entwicklungen. Sie laufen vor unseren Augen ab. Ich möchte einfach zwei ganz wichtige Bücher erwähnen, die kürzlich herausgekommen sind. Das eine ist von Martin Erdmann, Der Griff zur Macht, Dominionismus, der evangelikale Weg zu globalem Einfluss. Ein wichtiges Buch. Und das zweite von Rudolf Ebertshäuser, Zerstörerisches Wachstum, wie falsche Missionslehren und verweltlichte Gemeindebewegungen die Evangelikalen unterwandern. Wir müssen informiert sein dazu, sonst landen wir mitten drin in diesem Abwärtstrend. Paulus wünscht sich ja auch, dass sie und er selber auch mit Christus schon herrschen würden. Warum? Warum wünscht er sich das auch? Ja, genau. Es würde nämlich bedeuten, dass der Herr Jesus schon gekommen ist und seine Gemeinde zu sich geholt hat und zurück mit ihr auf die Erde gekehrt ist, um zu herrschen und sein ewiges Reich aufzurichten. Natürlich dürfen wir uns das wünschen. Aber wir sind noch nicht dort. Es stehen noch ganz andere Zeiten vor uns. Noch wandeln wir im Glauben und nicht im Herrschen, in der Verwerfung und in der Schmach unseres Herrn. Paulus vergleicht nun die Situation der eingebildeten und aufgeblähten Korinther mit seiner eigenen. Vers 9 bis 13. Welche Beschreibung entspricht wohl eher dem biblischen Weg der echten Jesus-Nachfolge? Welche entspricht wohl eher dem biblischen Weg? Um von dieser Welt respektiert zu werden, um vor ihr zu Ehre zu gelangen, dazu muss die heutige evangelikale Christenheit einiges an dem neutestamentlichen Glaubensgut, an den Geheimnissen Gottes verändern. Man muss einiges daran verändern. Die Welt hat Christus und auch seine Apostel und seine Jünger gehasst. Und auch durch alle Jahrhunderte hindurch die wahre Gemeinde Jesu, die kleine Herde, gehasst. Und diese kleine Herde hat nie Weltruhm erreicht. Im Gegenteil, sie hat auch nie an irgend so etwas wie der Ausscheidung zum Eurovision Song Contest gewonnen. Manchmal frage ich mich, sind wir noch geschockt innerlich über solche Dinge? Sind wir eigentlich noch betroffen davon? Ich weiß nicht, wer von euch dieses You and Me Videoclip von der Heilsarmee gesehen hat, womit sie gewonnen haben. Ich habe geweint, als ich das erste Mal sah. Sind wir eigentlich noch ansprechbar für geistliche Situationen, habe ich mich gefragt. Der Gott dieser Welt hasst Christus und seine Gemeinde und sein Wort. Aber hier, wie schön und eindrücklich ist es doch, wie der Geist Gottes die wahre Geistesfrucht im Leben des Paulus demonstriert. Wir haben keine Zeit zum Vers lesen, aber wir kennen Matthäus 5, 44. Selig sind die um seines Namens willen verfolgten und die, wenn sie geschmäht werden, zurücksegnen und so weiter. Und genau das hat der Paulus vorgelebt. Eine solche Jesus-Nachfolge kann nicht vorgetäuscht werden. und bläht auch nicht auf. Auch können wir uns selber anhand dieser Gegenüberstellung hier in diesen Versen prüfen. In welcher Situation stehe ich? Und wir sehen aus diesem Text der schmale Weg. Der Weg der Kreuzesnachfolge hat ganz eindeutig diese eine Seite oder Realität als die letzten hingestellt. Der Welt ein Schauspiel geworden. Narren um Christi willen. Schwachheit. Verachtung. Hunger, Durst und Blöße. Schläge. Keine Heimat hier, keine Bleibe. Mühsame Arbeit. Schmähung, Verfolgung, Lästerung. Zum Kehricht und Abschaum der Welt geworden. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten mit dem heutigen Wohlstands-Wohlfühl-Christentum? Oder mit dem heutigen Rock, Pop und Praise Camp Christentum? Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten mit diesem modernen Evangelium und dem, was Paulus hier aufzählt? Es gibt ein großes Aber. Dieser schmale Weg der Kreuzesnachfolge hat auch eine andere Seite noch. Wir dürfen in Christus sein. Wir haben Zugang zur Kraft des Kreuzes und zur Kraft der Auferstehung. Wir sind gesegnet oder beschenkt mit jedem geistlichen Segen und himmlischen Gütern in Christus. In ihm hat er uns alles geschenkt. Der Herr Jesus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Es gibt nichts in unserem Leben, an dem er nicht Anteil nimmt und uns nachempfinden könnte. Er, der höchste Gott, empfindet alles nach in deinem und in meinem Leben. Er ist unser Friede. Er ist unsere Freude. Er ist unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Er ist unser Licht. Er ist unser Weg. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, zum Gott wohlgefälligen Leben, zum Wandel auf diesem schmalen Weg. Wir dürfen jetzt schon im Glauben Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn und in Herzlichkeit und Einmütigkeit mit Geschwistern. Und es erwartet uns, was erwartet uns? Sagt Paulus auch im 2. Korintherbrief. Eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Diese Liste könnten wir noch lange fortsetzen. Noch lange fortsetzen. Das ist die andere Seite der Jesus-Nachfolge. Unter dem Strich haben wir allen Grund zur Freude. Darum der Philipperbrief, geschrieben von einem Paulus in Fesseln, an eine Gemeinde in Leiden und Verfolgung. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Ich lese noch Vers 14 und 15. Nicht zu eurer Beschämung. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Paulus will die Korinther nicht beschämen, sondern er will ihnen aufhelfen auf den rechten Weg. Warum? Weil er sie liebt. Weil er sie liebt, predigt er ihnen das echte Evangelium und die biblische Jesus-Nachfolge. Weil er sie liebt, verdreht er es nicht und vermenschlicht es, damit es dem heutigen Menschen genehm ist. Es wäre Lieblosigkeit. Weil er sie liebt, predigt er ihnen das echte Evangelium. Vers 16 und 17. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Paulus hat uns nun die Wege beschrieben, die er von seinem Herrn geführt wird. Und jetzt diese Aufforderung. Das übertrifft schon alles, muss man sagen. Jetzt, ausgerechnet an dieser Stelle, fordert der Geist Gottes uns auf, werdet Nachfolger Paulus, werdet Nachahmer Paulus. Vers 9 bis 13. Wir haben doch den Weg jetzt gesehen von Paulus. Und der Geist Gottes sagt es, werdet seine Nachahmer. Aber Paulus wiederum wünscht es aus Liebe den Korinthern, dass sie die große Freude der ganzen Hingabe an Christus erfahren dürfen. Wir wissen, wer gottgemäß in Christus leben will, der wird Verfolgung leiden. Aber ebenso eine Fülle an Freude und Trost erleben. Ebenso mit Sicherheit. Vers 18 bis 21. Weil ich aber nicht selbst zu euch komme, haben sich etliche aufgebläht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und nicht die Worte der Aufgeblähten kennenlernen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Ein klares Erkennungszeichen der fleischlichen Gesinnung ist eben Einbildung und Selbsttäuschung. Aufgebläht sein. Religiöser Stolz. Eine falsche Selbstsicherheit über den eigenen geistlichen Zustand. Wie schrecklich, aber es ist sehr real. Jeder prüfe sich selber. Religiöser Stolz ist, Stolz ist schlimm, aber religiöser Stolz übertrifft noch alles. Und es ist ein klares Erkennungszeichen, dass etwas zwischen der Person und Gott nicht stimmt. Der Herr Jesus sagt, kaufe von mir im Feuer geläutertes Gold oder durch Anfechtung bewährter Glaube, weiße Kleider Augensalbe. Tausche deinen Stolz, deine Selbsttäuschung ein gegen ein zerbrochenes und zerschlagenes und bußfertiges Herz. Heißt das und nichts anderes. Denn das Reich Gottes besteht nicht in stolzen und frommen Worten. Die haben viele. Große Erkenntnis. In stolzen Worten von aufgeblähten Heiligen. Sondern es besteht in Kraft eines veränderten Lebens. Sichtbar an einem heiligen Wandel. Auf dem schmalen Weg der Verwerfung und Verfolgung hin zur ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Amen. Wir werden noch still zum Gebet. Herr Jesus, du treue, geliebte Herr und Hirt, du Haupt von der Gemeinde, du Schöpfer von dieser ganzen Welt, du herrlicher, erhöhter Herr, wir sind wahrhaftig nicht würdig, vor dir zu treten. Aber du hast uns Kleider vom Heil geschenkt. Das Kleid, der Mantel von der Gerechtigkeit. Und es ist deine Gerechtigkeit, Herr. Es ist deine Weisheit. Es ist deine Heiligung. Und es ist deine Erlösung, die du uns einfach so geschenkt hast. Herr, wir können nie dir genügend Danke sagen dafür. Aber Herr, wir wollen hier und jetzt neu uns dazu entscheiden, uns zu demütigen und zu beugen vor dir. Zu beugen vor deinem Auftrag, den du uns so gibst. Wieder neu, als neue Chance so in diesem neuen Jahr. Herr, die anvertrauten Pfund lass zu schaffen, mit ihnen zu schaffen für dich, Herr. Unser Leben dir herzugeben. Herr, Ja zu sagen zu deinen Wegen. Wie es der Paulus gegangen ist. O Herr, wie weit weg sind wir vom Leben und von der Haltung von Paulus. Und schenk doch, dass das uns nicht entmutigt. Schenk doch, dass wir im Glauben all die köstlichen Wahrheiten ergreifen können, die parat liegen. Herr, dass du alles bereitet hast, alle Kraft geschenkt hast, die zu einem Gott wohlgefälligen Leben und Wandel nötig ist. Hilf du einem jeden von uns. Aber Herr, schenk du, was nötig ist, Einsicht und auch Bußfertigkeit und Reue in unserem Leben. Herr, wir wissen, dass du sehr gleich wiederkommst. Wird auch das Jahr vorbeigehen? Mit dir oder ohne dich? Es ist so gut möglich, dass du in diesem Jahr erscheinst und uns rufst. Herr, mach uns doch bereit. Mach uns willig, alles auf dich zu setzen, Herr Jesus. Dir sei Lob und Dank für deine Gnade und Treue, für deine unermessliche Liebe, Herr. Amen.